SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die 68er-Bewegung wird in diesem Jahr 50. Damals begann ein gesellschaftlicher Wandel, eine Veränderung der Werte in der Bundesrepublik. Vor allem Studenten begehrten auf gegen Autoritarismus und die bestehenden Verhältnisse, protestierten gegen Krieg und fehlende Entnazifizierung der Behörden, demonstrierten für Freiheit und Selbstbestimmung. Unser Gast heute Abend hat diese Aufbruchsstimmung der 68er erlebt und gehörte zu denen, die damals dringend etwas ändern wollten. Dietrich Plückern hat sich damals einer linksradikalen Partei angeschlossen, in der es aber keine Freiheit und Selbstbestimmung gab, sondern ein sehr geschlossenes Weltbild und zahlreiche Denkverbote. In seinem Buch »Mein kleiner Verrat an der großen Sache« rechnet Dietrich Plückern mit dieser Linken ab. Und darüber reden wir heute. Schönen guten Abend, Herr Plückern.
Guten Abend.
Sie waren damals Mitglied der marxistisch-leninistischen SEW. Wo stehen Sie denn heute politisch?
Ganz woanders. Also ich würde mich heute, wenn man es schon mit diesen Mustern in Beziehung bringen will, eher in der politischen Mitte ansiedeln.
Sie sind heute Jurist, haben einen Doktor, treten als Musikkabarettist auf und Sie sind blind. Nicht von Geburt an, sondern Sie sind infolge einer Netzhauterkrankung im Laufe der Jahre erblindet und ziehen in Ihrem Buch eine Parallele zu Ihrer zunehmenden Skepsis an der marxistisch-leninistischen Sache. Sie hätten die richtige Sicht der Dinge mit Ihrer Erblindung verloren, schreiben Sie. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber Sie nennen sich auch Verräter. Ist das wiederum ernst? Also sind Sie in den Augen Ihrer früheren Genossen ein Verräter?
In den Augen der Leute, die sich diesen radikalen Organisationen damals angeschlossen haben, war natürlich jeder ein Verräter, der von dieser Linie abgegangen ist. Das ist vollkommen klar. Die meisten, mit denen ich damals in diesen Organisationen war, sind heute politisch auch völlig anders orientiert. Würden das also in dem Sinne nicht mehr als Verrat ansehen. Aber zumindest in der damaligen Zeit war ganz klar, jeder, der abweicht oder allemal einer, der austritt, was ich ja letzten Endes tat, der hat natürlich einen Verrat an der richtigen Sache begangen. Und insofern ist der Begriff Verrat hier nicht ganz ironisch gemeint. Ironisch ist er natürlich insofern, als, Sie haben es eben schon angesprochen, der Sichtweisenverlust, also die Klarsicht mir nach Auffassung meiner damaligen Genossen abhandengekommen ist, weil mir auch das Sehvermögen abhandenkam, also meine Erblindung quasi als Ursache auch für meine Abtrünnigkeit gesehen wurde.
Haben Sie denn noch Kontakt zu den alten Genossen?
Ich habe Kontakt noch zu denjenigen, die nicht in der gleichen Zeit wie ich, aber mindestens später dann die Sozialistische Einheitspartei Westberlins bzw. deren Jugendverband verlassen haben. Zu Leuten, die heute immer noch auf der Welle schwimmen, habe ich keinen Kontakt mehr.
Dietrich Plückern ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Der promovierte Jurist hat ein Buch geschrieben, in dem er mit seiner linksradikalen Vergangenheit abrechnet. Mit einem halben Jahrhundert Abstand und mit einem ironischen Blick ist es fast amüsant zu lesen, wie sich Teile der neuen Linken damals schnell von den Werten Freiheit und Selbstbestimmung entfernt haben und stattdessen dogmatisch ihre Ideologien verbreiten wollten, ohne auch nur einen Hauch von Zweifel oder Kritik zuzulassen. Herr Plückern, Sie waren Mitglied der SEW, der Sozialistischen Einheitspartei Westberlin, also der SED, auf der anderen Seite der Mauer nahestehend und auch von ihr finanziert. Wie sind Sie ja als fast noch Pubertierender ausgerechnet zu dieser Partei gekommen? Es gab ja auch noch andere Parteien und Gruppen, in denen man sich hätte engagieren können.
Es gab massenhaft andere Parteien und Gruppen, die sich im marxistisch-leninistischen Spektrum bewegten. Also da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Der Vorläufer war ja die Studentenbewegung, die um 1968 rum oder bis dahin, sagen wir mal, eine eher anti-autoritäre Ausrichtung hatte. Danach, und das ist bis heute für mich eigentlich eine ganz merkwürdige Entwicklung, brauchte es nicht lange, bis sich diese Studentenbewegung extrem radikalisierte, nicht nur was die Bereitschaft zur Gewaltanwendung betraf, die war auch vorher schon da, sondern eben in Richtung marxistisch-leninistischer Organisationen. Viele haben sich dann dem Maoismus zugewandt. Ich war kurzfristig auch in so einer maoistischen Gruppierung, weil die an meiner Schule einfach eine Basis hatte. Hab aber schnell das Gefühl gehabt, dass der chinesische Weg nicht so ganz durchsichtig ist. Man wusste eigentlich kaum, was passiert da. Es gab zwar die auf Deutsch erscheinende Peking-Rundschau, aber daraus wurde man auch nicht richtig schlau. Also ich konnte mit diesem diffusen Marxismus-Leninismus, wie er aus China rüberschwappte, nicht so richtig viel anfangen und kam auch mit dem Mao-Kult nicht so gut zurecht.
Und, da lag die SED auf der anderen Seite der Mauer näher?
Genau so war es. Die lag näher. der Kommunismus im traditionellen Sinn, so wie man ihn schon noch aus den 20er Jahren kannte von der Weimarer KPD, der wurde eigentlich durch die SED in der DDR und in West-Berlin dann durch die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins, durch die SEW, verkörpert. Das waren teilweise ja auch noch Personen, die dieser Traditionslinie entsprachen, die in dieser Linie drin waren. Und allein das fand ich irgendwie ansprechender und doch der revolutionären Sache angemessener als das, was von der maoistischen Seite kam. Deshalb landete ich bei der SEW.
Aber der Westberliner an sich, der eingemauerte Westberliner, war ja eher ablehnend der SED gegenüber. Warum war das bei Ihnen anders?
Ursprünglich war das bei mir nicht anders. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem beide Eltern aktiv in der CDU engagiert waren. Also man war da durchaus sehr prononciert anti-DDR eingestellt und ich war das als Kind zunächst auch. Aber ich geriet da, wie viele, denke ich, in meiner Altersgruppe, auch in diesen Sog zunächst mal der Studentenbewegung und dann dieser marxistisch-leninistischen Radikalisierung. Ich glaube, es lag einfach daran, dass diese Vorstellung, was verändern zu können, etwas anders machen zu können und ein komplett geschlossenes Weltbild zu haben, das auf eine gewisse Weise alles, vermeintlich jedenfalls, erklärt und das eine klare Veränderungsperspektive beinhaltet, das fand ich faszinierend und das sah ich in der DDR verkörpert und darüber hat man dann gar keine Probleme plötzlich gehabt, sich über all die Missstände und die schlimmen Vorkommnisse in der DDR hinwegzusetzen. Und alles so unter dem Gesichtspunkt zu sehen, ist halt politisch notwendig. Was da gemacht wird, schadet dem Klassenfeind und nützt der richtigen Sache. Marx hat die Diktatur des Proletariats propagiert und in der DDR und in der Sowjetunion wird sie realisiert. Und das fand man dann irgendwann in Ordnung.
Wir hören mal einen Ausschnitt aus Ihrem Buch.
Damit ihre Politik zu verkaufen, tat sich die SEW schwer. Dabei hatte sie mit der Wahrheit eine Tageszeitung, die zum Spottpreis von 15 Pfennig an fast jedem Kiosk erhältlich war. Nur mit der Nachfrage klappte es nicht so richtig. Das lag nach meinem Eindruck nicht nur an der Abneigung, die die meisten Westberliner gegenüber ihrem sozialistischen Umland hegten, sondern vor allem an der Machart dieser Zeitung. Mit wenigen Ausnahmen waren die Artikel in der Wahrheit stinklangweilig und taugten bestenfalls dazu, das eigene Parteivolk in dem zu bestätigen, wovon es sowieso schon überzeugt war. Kaum war ich 16, war ich Parteimitglied und der Gruppe junger Genossen zugeteilt worden. Leiter dieser Gruppe war Edgar, ein knapp 40-jähriger Kraftfahrer. Es ist, sagte er, als ich mal wieder an der Wahrheit rumnörgelte, es ist vollkommen egal, was in der Wahrheit drin steht. Sogar wenn das nur komplett leere Seiten wären, wäre es unsere Pflicht, die Zeitung unter die Massen zu bringen. Die Zeitung ist das Organ des Parteivorstands und wenn der beschließt, dass da nur leere Seiten drin sein sollen, dann haben wir diesen Beschluss umzusetzen. Lies mal Lenin. Ach ja, Lenin, demokratischer Zentralismus. Politische Willensbildung von unten nach oben, Beschlussfassung von oben nach unten. Letzteres war entscheidend. Waren die Beschlüsse der übergeordneten Parteiorgane erst einmal da, dann hatte man sich daran zu halten und sie auszuführen. Basta. Also schob ich meine kleinbürgerlichen Bedenken beiseite, klemmte mir im Parteibüro einen Stapel Zeitungen unter den Arm und versuchte sie auf dem Teltower Damm zu verkaufen.
So ein Ausschnitt aus Mein kleiner Verrat an der großen Sache von Dietrich Plückern, der heute unser Gast ist in SWR 2 Tandem. Die Partei hat immer recht, heißt es im Ernst-Busch-Lied der Partei, Herr Plückern. Das haben auch Sie genau so gemeint. Die Partei wurde nicht angezweifelt.
Die wurde nicht angezweifelt. Nein, es war vollkommen klar, dass die Partei recht hat, dass sie recht haben muss. Es entspricht ja spätestens seit Lenin der inneren Logik dieser Organisationen, dass die Partei, die die revolutionäre Sache betreibt und die Diktatur des Proletariats anstrebt oder, wenn sie an die Macht gekommen ist, realisiert, dass die alles richtig macht, losgelöst von irgendwelchen Personen. Die Partei wird ja da also ein komisches Konstrukt verstanden, was per se alles nur richtig machen kann, unabhängig davon, welche Personen in ihr agieren. In der Praxis sieht es natürlich völlig anders aus. Da kommt es dann auf ganz bestimmte Personen an, die teilweise ja mit einem unglaublichen Rigorismus die Parteilinie bestimmen und dafür sorgen, dass sie umgesetzt wird. Das wird aber komplett ausgeblendet in solchen Organisationen. Da ist die Partei als Institution einfach das Angesagte und was die tut, darf nicht in Frage gestellt werden. Und wenn man selbst mal irgendwelche Bedenken an der Richtigkeit bestimmter Entscheidungen und Vorgehensweisen der Partei hat, dann legt man sich sofort so eine Denksperre auf, ein Denkverbot auf. Sofort kam einem immer der Gedanke, naja, eigentlich ist man im Zweifel ja doch ein konterrevolutionärer Abweichler. Das darf nicht sein. Gerade bei der SEW kommt noch ein Problem dazu. Wir hatten in dieser Partei, ähnlich wie in der DKP in Westdeutschland, anders als die maoistischen Gruppen, eine Menge Leute, die älter waren, die teilweise noch Mitglied der Weimarer KPD, streckenweise auch im Widerstand gegen die NS-Diktatur gewesen waren. Und gerade diese Leute strahlten eine enorme Autorität aus. Egal, was für einen Blödsinn sie streckenweise vertraten, darauf kam es nicht an. Die waren einmal durch ihre Vergangenheit legitimiert und oft genug waren es auch noch Leute, die der Arbeiterklasse angehörten. Und gerade davon waren wir, Schüler und Studenten, natürlich in besonderer Weise beeindruckt und zu beeindrucken. Und dementsprechend schob man seine eigenen Bedenken dann immer wieder gern beiseite.
Unser Gast heute Abend ist Dietrich Plückhahn, der damals in diesen linksradikalen Kreisen politisch organisiert war. Mein kleiner Verrat an der großen Sache heißt das Buch, das er über seine Vergangenheit geschrieben hat. Herr Plückhahn, wann kamen Ihnen denn erste Zweifel an der großen Sache?
Die kamen mir ganz verschärft, eigentlich so ungefähr im Jahr 1974, 74, 75. Es gab hier in Berlin einen Wahlkampf, der von der SEW sehr intensiv betrieben wurde. Da hatte man sich erhofft, dass man die 5%-Hürde überspringen könnte. Das ist nicht gelungen, und zwar überhaupt nicht. Mit 1,8% landete man doch wirklich ganz im Abseits. Und spätestens da war mir klar, dass man sich einiges in die Tasche lügt, was die eigene Massenwirksamkeit betrifft. Und so einzelne kleine Erlebnisse haben das für mich nochmal unterstrichen, dass die Selbstwahrnehmung mit dem, was tatsächlich los ist, überhaupt nicht übereinstimmt. Und Parteikonferenzen, in denen dann dieses Wahlergebnis ausgewertet wurde, haben mich dann in meinen Zweifeln noch bestätigt, weil da hieß es immer nur, Genossen, keine Fehlerdiskussion. Also bloß nicht nach hinten blicken, bloß nicht kurz mal analysieren, wo könnte man eigentlich was falsch gemacht haben. Das entsprach nicht der Logik dieser Partei und auch nicht der anderen linksradikalen, gerade marxistisch-leninistischen Organisationen. Man machte keine Fehler.
Schon vor dieser Wahl gab es auch eine Begebenheit. Sie sind, so schreiben Sie in Ihrem Buch, von der Staatssicherheit der DDR angeworben worden. Also zumindest haben Sie es versucht während der Weltfestspiele der Jugend 73, dass Sie als Stasi-Spitzel hätten arbeiten sollen. Sie sind aber nicht darauf angesprungen.
Nee, ich habe mich darauf nicht eingelassen, allerdings nicht deshalb, weil ich jetzt prinzipiell aus meiner damaligen Position heraus 1973 gegen die DDR oder gegen die Stasi gewesen wäre, sondern, das muss ich einfach sagen, der Umgang der Stasi mit mir, der wirklich dumme und plumpe Versuch, mich anzubaggern, ja, der hat mich da vielleicht sogar an meiner Eitelkeit verletzt, jedenfalls gegen die Blödheit, in der man den Versuch startete, mich da offensichtlich in was einzubauen und zu vermuten, ich würde den nicht mitkriegen. Also das ging mir einfach sehr gegen den Strich. Und deshalb, Gott sei Dank, bin ich in die Verlegenheit nicht gekommen, mich mit diesem Verein weiter einlassen zu wollen.
Die von Ihnen vorhin schon erwähnte interessante Erklärung, dass Ihre Abkehr von der großen Sache mit Ihrer Erblindung zu tun hat, zieht sich ja durch Ihr gesamtes Buch und das geht zurück auf eben einen ehemaligen Parteifreund, mit dem Sie sich getroffen haben und der diese Erklärung zum ersten Mal hervorgebracht hat. Also in diesen Ausschnitt aus Ihrem Buch hören wir uns mal an.
Mensch, Dietrich, das ist ja wirklich schade, dass du nicht mehr bei uns bist. Das sehe ich ganz anders, entgegnete ich. Naja, mit dem Sehen ist das bei dir ja auch so eine Sache, sagte Klaus-Dieter Heinrich nachdenklich. Wenn du diese Augenkrankheit nicht gehabt hättest, dann wärst du ja nicht von der Partei weggegangen. Das hat dich damals doch bestimmt aus der Bahn geworfen und da hast du einfach den Klassenstandpunkt verloren. Wie kommst du denn auf diesen Zusammenhang, versuchte ich zu erwidern. Aber es hatte keinen Zweck. Heinrich war jetzt voll in seinem Fahrwasser. Die DDR ist ein stabiler Staat. Das habe ich als Gast beim Parteitag in der Hauptstadt gerade wieder deutlich erlebt, setzte er seinen Monolog fort. Du hast das durch deine Erblindung irgendwie nicht mehr verstanden. War ja auch ein schwerer Schicksalsschlag für dich. Ist doch zu verstehen, dass man bei sowas durchdreht. Ich machte keinen Versuch mehr, zu Wort zu kommen. So also erklärte sich für meine Ex-Genossen, warum ich vom rechten Glauben abgefallen war. Nachvollziehbare politische Gründe konnte es dafür nicht geben, das war klar. Wer trotz einmal gewonnener richtiger Erkenntnis die Parteilinie verließ, der musste eine Macke bekommen haben. Sowjetische Psychiater sahen das genauso. Und bei mir lag das Problem klar auf der Hand. B Blindheit als Verbarrikadierung gegen richtige Erkenntnis.
Herr Plückern, das ist eine wirklich interessante Erklärung. Woher kommt das? Also, dass Kritik oder eine geänderte Meinung in der Vorstellung der linken Genossen gar nicht existiert hat.
Ja, es entspricht eben genau diesem Muster, eigene Fehler gar nicht vorkommen zu lassen, in der Vorstellung schon gar nicht vorkommen zu lassen. Also die haben mit meiner Erblindung halt eine ganz tolle Form für sich gefunden, meinen Austritt, und ich war nur einer der doch sehr aktiven und eben immer linientreuen Leute, meinen Austritt für sich zu erklären und damit auch auszublenden, dass ich vielleicht irgendwelche inhaltlich nachvollziehbaren Gründe dafür haben könnte. Soweit konnte nicht sein. Damit war die Geschichte, das auf die Erblindung zurückzuführen, doch ein sehr bequemer Weg, für sich mal wieder alles ins Reine zu bringen.
Und nach den Gründen hat auch nie jemand gefragt.
Nee, interessierte keinen.
Sie sind 1978 völlig erblindet. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie hätten sich erhofft, dadurch ein besserer Mensch werden zu können.
Ja, also so ernst meine ich es natürlich nicht mit dem besseren Menschen. Aber sagen wir mal, was richtig daran ist, man denkt natürlich, wenn man schon weiß, und ich wusste das ja, dass einem so eine Behinderung bevorsteht, dass man erblindet, dass man vielleicht auch irgendetwas Positives davon hat. Und die Vorstellung hatte ich vielleicht schon, dass einem doch gewisse andere Erkenntnisse kommen oder andere Erkenntnismöglichkeiten gewonnen werden. Das kann ich nicht bestätigen. Das hat sich für mich nicht so dargestellt. Um da gleich allerdings einem Fehleindruck entgegenzutreten, hat sich für mich ja mit meiner Erblindung auch längst nicht als das Schlimme dargestellt, was ich befürchtet habe, sondern ich muss nach nunmehr rund 40 Jahren völliger Blindheit feststellen, dass man damit wirklich gut zurechtkommen kann. Nach einer gewissen Umstellungsphase ging das eigentlich alles ganz gut vonstatten. Aber diese andere Seite, dass in der Antike wird auch immer wieder von blinden Sehern gesprochen, weiterentwickelte Erkenntnismöglichkeiten dadurch, dass einem ein Sinnesorgan abhandengekommen ist. Ich habe es für mich nicht feststellen können.
Man sagt ja auch immer, dass die anderen Sinne dadurch geschärft werden. Hat sich denn gar nichts für Sie verändert?
Eigentlich nicht. Man konzentriert sich natürlich auf die anderen Sinne besser. Also ich denke mal, ein Blinder, der darauf angewiesen ist, genauer hinzuhören, der tut das auch. Und man wird auch mit seinen taktilen Fähigkeiten anders umgehen. Aber die werden nicht an sich besser dadurch. Also man hat entweder ein gutes Gehör oder hat es nicht. Wie man das dann einsetzt, ist eine andere Frage, in der Tat. Und da kann man natürlich als Blinder bestimmte Fähigkeiten entwickeln und darüber ungemein viel ausgleichen. Heute übrigens auch unter Zuhilfenahme etlicher technischer Hilfsmittel. Da hat sich ja gerade in den letzten 40 Jahren, also seit ich blind bin, viel und sehr viel Positives getan.
Sie stehen als Musikkabarettist mit dem Duo Plückern und Vogel mittlerweile auf der Bühne. Welche Themen spielen in Ihren Texten eine Rolle? Sind das auch noch die linken Themen von früher?
Nicht so sehr. Also wir haben natürlich immer wieder mal Themen wie Umwelt oder Konkurrenzkampf im Blick, aber es geht auch mehr so um gesellschaftliche Muster, gesellschaftliche Verhaltensweisen, Absurditäten im Alltag. Das steht eigentlich mehr im Mittelpunkt. Also wir machen in dem Sinne kein politisches Musikkabarett. Ich würde unser Duo aber auch keineswegs als unpolitisch bezeichnen.
Und wir hören mal in einen Song aus Ihrem Programm rein. Sie haben ihn schon erwähnt, die Konkurrenz.
Immer einen Schritt weiter als du. Wer kennt überall den richtigen Dreh? Wer kratzt mit Erfolg an deinem Renommee? Die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Wer verursacht Stress und Turbulenz? Die Konkurrenz. Wer trickst dich aus und wer legt dich rein? Wer streicht die fetten Tantiemen ein? Wer ist Meister im Intrigenspiel? Wer ramponiert dein ohnehin schon schwaches Selbstwertgefühl? Die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Wer macht sich breit unter deinen Fans? Die Konkurrenz. Konkurrenz schläft nie, sie ist überall. Die Konkurrenz schläft nie, sie ist immer am Ball. Die Konkurrenz schläft nie, macht kein Auge zu. Die Konkurrenz schläft nie, ganz anders als du. Dynamisch und voll Energie, sie ist immer wach. die Konkurrenz schläft nie. Cellavie, die Konkurrenz schläft nie. Wer gibt dir gerne eins auf den Dutt? Wer macht deinen guten Ruf kaputt? Wer sorgt dafür, dass du Sorgen hast? Wer sägt an deinem bedrohlichen Ast? Die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Du fährst VW, wer fährt Mercedes-Benz? Die Konkurrenz. Wer verweist dich auf den hintersten Platz? Wer trifft sich heimlich mit deinem Schatz? Wer kommt ausgeschlafen zum Schützenfest? Wer schafft auf Anhieb den Idiotentest? Die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Und wer ist schuld an deiner hohen Pulsfrequenz?
Die Konkurrenz von Plückhahn und Vogel. Die eine singende Hälfte dieses Musikkabarettduos ist heute unser Gast. Dietrich Plückhahn hat ein Buch über seine linksradikale Vergangenheit geschrieben. Sie haben es schon vorab gesagt, Herr Plückhahn, also verglichen mit den marxistisch-leninistischen Positionen, die Sie früher bezogen haben, klingt dieser Song, den wir gerade gehört haben, geradezu handsam. Woher kommt das? Also versuchen Sie, Radikalität heute zu vermeiden?
Ja, inzwischen muss ich sagen, dass ich politischen Radikalismus, egal von welcher Seite, doch auch sehr grundsätzlich ablehne und mir eigentlich Sorgen mache, wenn sich gerade auch in heutigen Tagen vieles wieder in radikalere Richtungen entwickelt.
Inwiefern prägt denn dann noch die linksradikale Vergangenheit Ihre Gegenwart? So, dass Sie eher das Gegenteil wollen?
Das Gegenteil wollen auf keinen Fall in dem Sinne, dass man sich jetzt dem Rechtsradikalismus zuwendet. Natürlich nicht. Nein, also meine Ablehnung des Radikalen, die speist sich eben wirklich für jede Form von Radikalismus aus dieser meiner eigenen politischen Vergangenheit. Sie ist für mich insofern von Bedeutung, als ich glaube, in diesen 6, 7 Jahren, die ich da aktiv war, sehr viel gelernt zu haben, was bestimmte Verhaltensmuster betrifft, warum sich zum Beispiel auch manchmal weggeduckt wird, warum man sich Denkverboten unterwirft. Das ist ja nicht nur ein Phänomen, was man in radikalen Organisationen, politisch radikalen Organisationen vorfindet. Das hat man überall. Und eine gewisse Feigheit, auch mal Position zu beziehen, weil man einfach weiß, es könnte einem Nachteile bringen. Das sind ja alles Muster, die erlebt man überall. Und das habe ich, sagen wir mal, in komprimierter Form und in Kürze in meiner Jugend in dieser linksradikalen Zeit erlebt. Deshalb bin ich für meine eigene Biografie nicht undankbar über diese Entwicklung. Allerdings bin ich natürlich froh, dass ich später wieder ausgetreten bin.
Die SEW gibt's ja jetzt nicht mehr. Ihre damalige Partei existiert nicht mehr. Andere haben sich ebenfalls aufgelöst. Es gibt zwar heute durchaus Menschen, die vor diesem Linksradikalismus der Autonomen warnen, aber die Rufe nach Widerstand und Revolution, die kommen ja heute eher von rechts. Da wird die Systempresse beklagt, der politische Gegner als Establishment bezeichnet. Sind das eigentlich die gleichen Vorwürfe wie vor 50 Jahren, nur von der anderen Seite?
Es ist jedenfalls ein ähnliches Muster. Also man muss da schon vorsichtig sein und die Inhalte natürlich unterscheiden. Also beispielsweise gerade dieses zentrale Thema Ausländerfeindlichkeit, das war ja in dem Maße in der 68er-Bewegung nicht vorhanden.
Aber die Mechanismen sind
die Mechanismen, genau, die Mechanismen sind sehr ähnlich. Und gerade was eben die Vorwürfe betrifft, Presse, die nur einseitig berichtet, also was man damals gegen die Springer-Presse richtete und so. Und im Grunde eine Ablehnung des parlamentarisch-demokratischen Staates in dem Fundamentalismus, wie wir es teilweise heute von rechts erfahren, da sehe ich eindeutig eine Deckungsgleichheit.
Woher kommt das?
Ist schwer zu sagen. Es ist vor allen Dingen schwer zu sagen, warum das auch so lange geschlummert hat und wir lange radikale Entwicklungen in Deutschland über mehrere Jahrzehnte, jedenfalls sagen wir mal so ab spätestens Ende der 70er, nicht mehr in dem Ausmaße erlebt haben. Aber es spielt natürlich eine Rolle, dass sich da gesellschaftliche Verwerfungen ergeben haben, die völlig andere Fragestellungen hervorrufen. Es gibt bestimmte soziale Ungerechtigkeiten, die teilweise tatsächlich vorhanden sind, teilweise werden sie auch hochgeredet. Es gibt das Problem, mit Menschen, die aus anderen Ländern reinkommen wollen und reinkommen und natürlich einen Staat erstmal vor Schwierigkeiten setzen, vor, wie ich finde, lösbare Schwierigkeiten. Man muss mit alledem umgehen und man muss es thematisieren. Wenn man über Dinge nicht spricht, dann wird man schnell dahin kommen, dass sich Leute in eine Ecke gedrängt fühlen, aus der heraus sie dann auch radikal agieren. Also meine Befürchtung ist, dass sich gerade die politische Mitte lange Zeit überhaupt nicht offensiv artikuliert hat.
Das, was wir heute wieder sehen, ist ja auch eine gewisse Verunsicherung in einer globalisierten Welt, in der alles kompliziert geworden ist, in der es jeden Tag unzählige Nachrichten gibt, die uns wieder vor neuen Problemen stellt. Da will man gerne einfache Antworten. Ist das ein ähnlicher Mechanismus, den Sie damals hatten, nach den 68ern, in denen auch alles umgeworfen war und Sie nach einfachen Antworten gesucht haben?
Ich befürchte ja. Weil genau dieses Muster einfacher Antworten ist eins, was wir heute entdecken können und was es damals auch gab. Es war damals überlagert durch eine hohe Theorielastigkeit in diesen ganzen ML-orientierten Organisationen. Also da wurde ja viel Marx gelesen, Marx, Engels, Lenin. Man machte Schulungszirkel. Also das unterscheidet die Linken generell, glaube ich, von den Rechtsradikalen jedenfalls. Man hat da sehr viel theoretisches Brimborium betrieben, letzten Endes aber, um die einfache Antwort zu legitimieren.
Und was auch auffällig ist, der Dogmatismus ist auch wieder da. Wenn man sich so die Diskussionen in sozialen Netzwerken anschaut, da löst eine Kritik schnell einen ganzen Shitstorm aus. Wer nicht der eigenen Meinung ist, der wird schnell ins andere Lager verortet. Also ob nach ganz rechts oder nach ganz links, das Urteil entweder Nazi oder linksgrün versiffter Gutmensch, der fällt alle Nase lang. Wie empfinden Sie diese politische Diskussion außerhalb der Parlamente?
Im Grunde so, wie Sie sie gerade skizziert haben. Es fehlt eigentlich zunehmend an Diskussionskultur. Und da erinnere ich mich ganz positiv eigentlich aus dieser Zeit ab 67, 68. Es wurde einfach viel diskutiert. Es wurde natürlich auch eine Menge Stuss geredet von allen möglichen Seiten. Das ist gar keine Frage. Aber es gab zeitweise doch eine gewisse Gesprächskultur. Das ist meines Erachtens im Augenblick ein bisschen untergegangen. Man denkt in Blöcken. Und sobald irgendwas dem eigenen Blockdenken nicht entspricht, kommt es doch leichter hin, dass das dann attackiert oder von vornherein beiseite geschoben wird, halte ich für eine ungute Entwicklung.
Was könnte man denn dafür tun, dass auch heute wieder mehr konstruktiv diskutiert wird?
Ich glaube, dass der Ansatz da schon früh gemacht werden muss. Politische Bildung halte ich für ein ganz zentrales Thema und die muss am besten schon in den Familien beginnen und muss vor allem auch in der Schule geleistet werden. Und da, glaube ich, gibt's ganz große Defizite. Im Gegenteil, das wird auch immer mehr zusammengestrichen in Fächern, die diese Themen berühren. Ich glaube, da könnte und müsste viel mehr getan werden. Das würde auch helfen.
Mein kleiner Verrat an der großen Sache, so heißt das Buch, von Dietrich Plückhahn, der heute unser Gast war in SWR 2 Tandem. Herr Plückhahn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und Ihnen weiterhin alles Gute, auch für Ihr Musikkabarett. Plückhahn und Vogel heißt es. Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik war Marc Löffler verantwortlich und die Musik hat Moritz Schelius zusammengestellt. Gleich hören Sie die Serie Akte 88 von den Hörspielkollegen Walter Filz und Michael Lissek. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.